Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieser Vers stand über dem heutigen, mit dem heutigen Silvestertag zu Ende gehenden Jahr 2023. Dieser Vers war die Jahreslosung, die der Ökumenische Arbeitskreis für Bibellesen als Leitvers über dieses Jahr ausgewählt hat. Dieser Vers hat mich in den letzten Monaten oft begleitet und mich erinnert an die Geschichte, aus der er stammt. Klaus Schmidt ging es ebenso wie mir. Am Anfang des Jahres haben wir im Hauskreis über diesen Vers und über diese Jahreslosung gesprochen und bei ihm ist ein Bild daraus entstanden. Dieses Bild, Peter hat es schon gesagt, hat einige Zeit draußen im Bilderfenster gestanden. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Nun steht das Bild vor uns. Und wenn man Flüchtlinge übersehen kann, dieses Bild können wir in diesem Gottesdienst nicht übersehen. Eine nackte, schwangere Frau. Der Bauch mit dem Kind ist schon deutlich ausgeformt. Der dunkle Körper hebt sich ab vor dem roten Hintergrund. Könnt ihr es sehen oder stehe ich im Weg? Ist gut, alles klar. Prima. Rot, die Farbe des Liebes, der Liebe und die Farbe des Blutes, des Leidens. Ja, dieser Hintergrund passt zu der Frau auf dem Bild. Sie ist eine Sklavin und ihrer Herrin und Besitzerin ist großes Leid widerfahren. Sie hat keine Kinder bekommen. Was für eine Schande. Und so erlaubt sie ihrem Mann, mit ihrer Sklavin zu schlafen, damit diese statt ihrer schwanger wird und so die Schmach der Kinderlosigkeit überwunden wird. Das ist nicht illegal und nicht unmoralisch, wie wir denken würden. Sklaven waren damals Eigentümer, Besitz ihrer Eigentümer. Und wenn ein Mann mit einer Sklavin geschlafen hat und ein Kind ist daraus entstanden und er hat dieses Kind als sein Kind anerkannt, dann war dieses Sklavenkind plötzlich sein eigenes Kind und erbberechtigt. Das war der Plan. Diesen Plan hatte Sarah, die Frau von Abraham, mit ihrem Mann ausgeheckt. Der Text sagt eher, sie hat es ihm so vorgeschlagen. Wer heute solche Pläne hegen würde, der käme mit Recht und Gesetz in Konflikt, von der Moral ganz zu schweigen. Damals war dieser Plan wirklich völlig legal und wohl auch ziemlich klug, denn er bot eine Lösung für das Problem der Kinderlosigkeit von Sarah. So ist das Kind, das in dem zunehmend runder werdenden Bauch heranwächst, wirklich aus dem Miteinanderschlafen von zwei Menschen entstanden. Ob da Liebe oder Kalkül die Oberhand hatten, das wissen wir nicht. Aber jede Mutter wird wissen, wie in der Schwangerschaft die Liebe der Mutter zu dem Kind wächst und mit dem Kind zusammen groß wird und das Denken der Mutter zunehmend bestimmt. Und war es nicht eine großartige Perspektive, die sie ihrem Kind bieten konnte? Sollte er nicht der Erstgeborene eines mächtigen Mannes werden? War nicht für die Zukunft dieses kleinen Kindes, das in ihr heranwuchs, bestens gesorgt? Und vielleicht für die eigene Zukunft gleich mit? Sie, die Sklavin Hagar, trägt das Kind von Abraham, dem Mann ihrer Herren. Und damit ist sie und nicht etwa ihre Herrin Sarah die eigentliche Gewinnerin in diesem Spiel. Wie wunderbar Gott alles gelenkt hat. Alles wird gut. Es gibt eine goldene Zukunft. Nein, nichts wurde gut. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es wurde nicht nur nicht gut, es wurde schlimm. Und schlimmer. Denn nun erhebt sich die schwangere Sklavin, die Mutter des ersten Kindes in dieser Familie, über die unfruchtbare Frau, über Sarah und damit gleichzeitig über ihre Besitzerin. Nun erhebt sich die Schwangere über die Unfruchtbare. Und ihre Herrin Sarah mag diese Kränkung nicht hinnehmen, die ihre Sklavin ihr bereitet. Sie rächt sich. Sie erniedrigt Hagar so sehr, dass diese keinen anderen Weg mehr sieht, als aus der untragbaren Situation zu fliehen. Sie flieht als schwangere Frau in die Wüste, wo ihr der sichere Tod bevorsteht. Wie schlimm muss es bei Sarah gewesen sein, dass diese Wüste und dieser Tod vor Augen der bessere Ort ist. Ich habe am Anfang des Jahres schon einmal über diesen Text der Jahreslosung gepredigt. Und im Anschluss an die Predigt hat eine Freundin zu mir gesagt: Sarah und Abraham kommen aber nicht gut weg in deiner Predigt. Ja, das ist sehr genau beobachtet. Und es entspricht dem biblischen Zeugnis. Was nach dem Bekanntwerden der Schwangerschaft passiert, wirft tatsächlich kein gutes Licht auf Abraham und Sarah. Ganz im Gegenteil. War es bis zur Schwangerschaft noch nachvollziehbar, verständlich, legal, so wird es nun unanständig, rachsüchtig und böse. Was zunächst wie ein guter Plan und eine goldene Zukunft aussieht, entpuppt sich nun für Sarah als himmelschreiende Ungerechtigkeit. Aus dem Rot der Liebe wird das glühende Rot des Hasses. Die unfruchtbare Sarah verfolgt ihre schwangere Sklavin, erniedrigt sie, demütigt sie, macht sie klein. Sarah kann die Kränkung nicht ertragen. Sie wird böse. Und Abraham macht, was Männer wohl oft machen. Er tut gar nichts. Wer lacht da? Es stimmt leider. Er wird seiner Verantwortung nicht gerecht. Das klärende Wort, mit dem er die Situation hätte befrieden können, bleibt ungesagt. Das Wort, das einen schützenden Raum für beide Frauen hätte bieten können, das sagt er nicht. Das enthält er beiden Frauen vor. Stattdessen gibt er Hagar in die Hand von Sarah, und diese Entscheidung ist für Hagar so schlimm, dass sie ihr Leben bedroht sieht. Es stimmt, was die Freundin beobachtet hat. Abraham und Sarah sind hier keine Glaubenshelden, sondern die Bibel zeichnet ein realistisches Bild, auch von Abrahams Feigheit und Sarahs Bosheit und Verachtung. Das ist ja überhaupt merkwürdig, wie genau die biblischen Autoren oft das Bild derer zeichnen, die in ihren Geschichten vorkommen. Kein König würde sich das in seiner Geschichtsschreibung gefallen lassen. Kein Herrscher würde wollen, dass so realistisch über ihn geredet wird. Und doch ist es in der Bibel so. Die Glaubensgeschichten, die die Bibel bezeugt und erzählt, sind keine Heldengeschichten, keine Heldinnengeschichten. Es sind Geschichten von Menschen wie du und ich. Und es sind Geschichten von Menschen, denen Gott begegnet ist. So gesehen bin ich ganz froh, dass Abraham und Sarah nicht gut wegkommen in dieser Geschichte. So gemein, rücksichtslos und unanständig es ist, die Sklavin erst zu schwängern und sie dann in die Wüste zu schicken, mit einem Kind im Bauch. So sehr weiß ich doch auch, zu welchen Bosheiten und Kränkungen ich selber fähig bin. Und manchmal ahne ich, wie viel Wüste andere erleben müssen durch meine Rücksichtslosigkeit und mein Recht haben wollen. Und wenn wir nicht bei uns selber individuell schauen, sondern uns als Gesellschaft in den Blick nehmen. Wie viel Wüste erzeugen wir, weil wir nicht lassen können, fossile Brennstoffe in die Luft zu pusten? Wir empfinden es als Kränkung, wenn wir nicht mit einem SUV oder einem anderen Fahrzeug mit 200 Kilometer über die Autobahn rasen dürfen. Selbst ein Tempolimit auf einer Autobahn ist uns ja schon zu viel. Was interessiert mich die Wüste und die zunehmende Unbewohnbarkeit der Welt, wenn ich nur mein Auto fahren kann, wie ich will? Zurück zu Hagar. Sie, die eben noch mit ihrer Schwangerschaft eine glänzende Zukunft vor sich gesehen hat, findet sich nun in der Wüste wieder. Diese Situation zeigt unser Bild. Die Hände sind geöffnet und wie bittend ausgestreckt. Was bleibt ihr auch anderes übrig, als zu bitten? Außer dem Kind in ihrem Leib hat sie nichts als leere Hände und das nackte Leben. Sie ist geflohen, ein Flüchtling, wie es immer wieder und bis heute Tausende und Millionen gibt. Niemand flieht freiwillig, hat einmal jemand gesagt. Und das stimmt. Es stimmt bei jedem Flüchtling. Es stimmt auch bei Hagar. Sie ist nicht freiwillig hier in der Wüste. Der Hass ihrer Besitzerin und die Rücksichtslosigkeit und die Feigheit des Vaters, des Kindes in ihrem Bauch, haben sie zur Flucht gezwungen. Und nun endet diese Flucht vermutlich so, wie viele Fluchtwege enden, im Tod von Mutter und Kind. Petra hat davon gesprochen, wie Flüchtlinge um ihre Würde kämpfen müssen und wie schwer es ist, das zu tun, wenn man übersehen wird. Viele von euch wissen, wie die Geschichte mit Hagar weitergeht. Ein Engel tritt zu Hagar. Ein gutes Wort von Gott hört sie, das ihr die Richtung weist und eine Perspektive schenkt. Und das himmlische Gespräch mit Hagar fängt an mit dem Interesse an ihr, der Sklavin. Der Engel fragt sie nach dem Woher und Wohin. Er fragt sie nach ihrem Lebensweg. Er sieht nicht weg. Er übersieht sie nicht, sondern er will es genau wissen und schaut hin. Er gibt ihr die Würde zurück. Ihr Haar beginnt zu leuchten und zu glänzen. In der Begegnung mit dem lebendigen Gott gewinnen wir Würde und Lebensrecht zurück. Das ist auf diesem Bild wunderbar dargestellt. Das Wort, das Hagar erreicht, ist wertvoller als Gold. Es ist ein Schatz, der den Weg zum Leben weist. Der Maler hat Gold als Farbe gewählt, sowohl für das Wort, das Hagar erreicht, als auch für das, was in dem glänzenden Haar ihre Würde darstellt. Wir haben vor einer Woche hier Weihnachten gefeiert. In der Begegnung mit dem Kind in der Krippe und mit dem Mann am Kreuz gewinnen wir unsere Würde zurück. Denn in Gottes Augen sind wir gewürdigt, weil Gott selbst Mensch wird. Welt ging verloren, Christ ward geboren. Viele von uns werden das Weihnachten gesungen haben. Das ist der Kern des Evangeliums. Darum freue dich, o Christenheit. Das ist das Gold in unserem Leben, das nicht durch Glänzen auffällt, sondern das Fundament und Fels ist, auf dem man ein Leben aufbauen kann. Etwas von dieser erstaunlichen Freude und dem freudigen Erstaunen liegt in dem Satz, den Hagar als Antwort auf die Begegnung mit Gott findet. Im Text heißt es, da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, Du bist ein Gott, der mich sieht. Wie schön, wenn das für diesen Gottesdienst gilt. Ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nennen wir den Herrn, der mit uns gesprochen hat, du bist der Gott, der mich sieht. Was für ein schöner und treffender Name für Gott. Hier in dieser Situation entsteht Glaube. Und wir sehen, Glaube ist ein Vertrauen auf das wertvolle und wegweisende Wort, das uns von Gott her erreicht. Als Christen sagen wir, Glaube ist das Vertrauen auf den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus, der selbst das Wort Gottes in Person ist. Das will ich festhalten am Ende dieses Jahres. Meine Würde kommt von Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Dadurch, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus Christus, ist klar, was mich ausmacht und was mich wertvoll macht. Seine Liebe zu mir, die ich mir schenken lasse und weitergeben kann. Jesus Christus, wie die Bibel ihn uns bezeugt, ist das lebendige Wort Gottes, das wir hören und dem wir antworten und folgen dürfen. Du bist ein Gott, der mich sieht, sagt Hagar, erstaunt und froh in unserem Text. Da ist nicht mehr der drohende Tod vor Augen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das kann ich im Gebet antworten, wenn ich an das Weihnachtsfest denke, das hinter uns liegt. Oder an Karfreitag, Ostern, Pfingsten, das im nächsten Jahr vor uns liegt. So wie Silvester und Neujahr zwei Jahre trennen, so ist die Situation, in der Hagar ist, genauso eine Trennsituation. In der Begegnung mit Gott passiert etwas, das die ganze Situation ändert. Trotz Sorgen, trotz Ängstlichkeit, trotz Krankheit, trotz drohender Krisen, trotz all der Abgründe, die wir sehen und all der, von denen wir gar nicht wissen, dass es sie gibt. Du bist ein Gott, der mich ansieht mit gnädigen Augen. Du bist ein Gott, der mir Augen und Ohren öffnet, damit ich dein gutes und wegweisendes Wort höre und die Menschen und mich selbst mit der Liebe anschauen kann, mit der du mich anschaust. Ich will kein Glaubensheld werden. Ich will einer werden, der ein Wort von Gott her hört und dann das tut, was er von Gott her gehört hat. Denn so geht Hagars Geschichte weiter. Es ist eine Umkehr, die den Tod abwendet und die der Verheißung des Engels glaubt. Liebe sei Tat, sagt der große heilige Vinzenz von Paul, der als Vater der modernen Caritas gilt. Er konnte vor über 400 Jahren schon an keiner Not tatenlos vorübergehen. Er half der vom Krieg, Seuchen und Hungersnöten gepeinigten französischen Bevölkerung. Er organisierte Volksküchen, nahm sich der Pflege und der Versorgung von Kranken, Notleidenden, Bettlern, Galeerensträflingen sowie der Betreuung und Erziehung von Findelkindern an. Er hat hingeguckt. Neben der materiellen und der leiblichen Unterstützung lag ihm geistige und geistliche Hilfe der Menschen sehr am Herzen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wenn wir wollen, dass wir und andere das sagen, nachdem Gott ihnen begegnet ist, dann werden wir es machen sollen, wie Vinzenz. Wir müssen es lernen, die Menschen zu sehen und ihre Nöte ernst zu nehmen. Warum streiten wir über Tempolimit und ereifern uns über Heizungsgesetze, wenn 25% der Grundschüler in unseren Schulen nicht mehr lesen und schreiben lernen? Wenn über 400.000 Kindergartenplätze in Deutschland fehlen und selbst staatliche Stellen, die dafür verantwortlich sind, die Lage als untragbar bezeichnen. Warum streiten wir so gerne und so ausgiebig über theologische Randthemen, die mit unserem eigenen Leben kaum Berührung haben, aber übersehen, was vor der Hand liegt? Was denkt ihr, ist das größte Armutsrisiko in Deutschland? Einsamkeit und Alleinerziehend. Ganz oben, dann kommt lange nichts. Einsamkeit und Alleinerziehend. Du hast es gewusst? Ja. Frau sein. Ja. Das ist das Dritte, was ich mir merken will. Frau sein, einsam sein, alleinerziehend sein. Wisst ihr, wie viele davon betroffen sind in Deutschland? Was schätzt ihr? 20%. Ein bisschen weniger als Grundschüler, die nicht lesen und schreiben können. 20% sind in dieser Kategorie. Warum sind wir so stark und laut im Reden und Lamentieren und so schwach und kleinlich, wenn es ums Tun geht? Das ist das Dritte, was ich mir von dem Text und von dem Bild merken will. Wenn unser Gott ein Gott ist, der mich sieht, dann hat sein Wort an mich Auswirkungen, Konsequenzen. Dann ist die Umkehr die einzige Möglichkeit, seinem Wort gemäß zu leben. Dann kann ich ihn nur bitten, mir die Augen zu öffnen, damit ich nicht blind an den Menschen und an ihrer Würde vorbeischaue, sondern andere Menschen in ihrer Würde und ihre Nacktheit sehen kann, so wie Gott mich sieht. Die Entscheidung, das Wort Gottes ernst zu nehmen, etwas zu tun und nicht nur drüber zu reden, das hat für Hagar Konsequenzen. Hier gibt ihr niemand Befehle, sondern hier weist ihr Gott einen gangbaren Weg, der ihr und dem Kind in ihrem Bauch das Leben rettet. Ist das ein einfacher Weg? Nein. Gibt es ein Happy End? Wohl kaum. Aber es ist ihre freie Entscheidung, dem Wort des Engels zu folgen und zu tun und zu lassen, was die Situation erfordert und gebietet. Hagar, wie schön, dass wir dich, die Sklavin, vor Augen haben. Wie schön, dass Klaus Schmidt deine Geschichte in dem Bild erzählt. Das gilt auch für mich und für uns. Niemand erteilt uns himmlische Befehle. Aber in Jesus Christus kann ich das mir und uns gesagte Wort Gottes hören und ihm im Wort, im Gebet und in der Tat mit dem, was wir tun und lassen, antworten. Ich bitte ihn für mich und für dich. Ich bitte ihn für uns als Gemeinde hier im Ort und für jeden von uns an dem Platz, an den er sich oder sie gestellt weiß, dass wir recht hören, recht antworten und recht tun. Mutter Teresa hat dazu einen berühmt gewordenen Text geschrieben, der am Ende dieser Predigt stehen soll. Dieser Text steht in ganz großen Lettern in einem der ersten Kinderheime, die sie gegründet hat. Es ist ein Gedicht, das heißt trotzdem. Manche Menschen sind unvernünftig, irrational und egoistisch. Liebe diese Menschen trotzdem. Wenn du freundlich bist, dann werden die Menschen dich beschuldigen, dabei selbstsüchtige Hintergedanken zu haben. Sei trotzdem freundlich. Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du falsche Freunde und wahre Feinde. Sei trotzdem erfolgreich. Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verwundbar. Sei trotzdem ehrlich und offen. Wenn du froh und heiter bist, wird es wahrscheinlich Leute geben, die neidisch und eifersüchtig sind. Sei trotzdem fröhlich. Die Menschen bemitleiden die Verlierer, aber sie folgen nur den Gewinnern. Kämpfe trotzdem für ein paar von den Verlierern. Woran du Jahre gebaut hast, Das mag über Nacht zerstört werden, baue trotzdem weiter. Die Menschen brauchen Hilfe, doch es kann sein, dass sie dich angreifen, wenn du ihnen hilfst. Hilf diesen Menschen trotzdem. Das Gute, das du heute tust, wird morgen schon vergessen sein. Tu trotzdem Gutes. Gib der Welt das Beste, was du hast. Und wenn es auch nie genug ist, gib der Welt trotzdem das Beste, was du hast. Letztendlich ist dann alles eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Sowieso ist es nie eine Angelegenheit zwischen dir und den anderen.